Auslegungssache. Der CT-Datenschutz-Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zur Auslegungssache, dem CT-Datenschutz-Podcast, heute mit Episode 22. Wir zeichnen auf am 23.09. um 14 Uhr. Wenn ihr den Podcast hört, es sind schon ein oder zwei Tage vergangen. Aber was wir heute besprechen, wird auch nicht so zeitkritisch sein, denke ich. Dazu kommen wir später noch. Zuerst mal ein kleiner Sponsorenhinweis in eigener Sache.
Sie sind auf der Suche nach einem Job in der IT-Branche? Dann registrieren Sie sich jetzt kostenlos für den digitalen IT-Job-Summit von Heise und Jobware. Freuen Sie sich auf interessante Arbeitgeber, einen kostenlosen Lebenslaufcheck sowie spannende Vorträge. Und das alles von zu Hause aus. Wir haben zwei Termine für Sie im Angebot. Am 6. Oktober treffen sich Arbeitgeber und Bewerber aus dem Westen Deutschlands. Am 23. Oktober liegt der Fokus auf dem Süden der Republik. Mehr Infos gibt es unter it-job-summit.de.
Mein Name ist Holger Bleich, ich bin Redakteur bei CT, dem Computermagazin aus Hannover und hier auch zuständig für Datenschutzthemen, allgemein juristische Themen, Verbraucherschutzrecht und so weiter. An meiner Seite habe ich wie immer, ihr kennt ihn sicherlich bereits, Jörg Heidrich. Jörg, hallo.
Hallo, ja, leider nicht an deiner Seite, sondern irgendwie wie immer, immer inzwischen 1,5 Kilometer entfernt im jeweiligen Homeoffice. Mein Name ist Jörg Heidrich, ich bin Justiziar und Datenschutzbeauftragter von Heise und auch als Rechtsanwalt in dem Bereich tätig und freue mich heute, einen spannenden wie prominenten Gast begrüßen zu dürfen. Wir dürfen vorstellen Herrn Professor Dr. Nikolaus Forgot, sicherlich vielen in dem Bereich bekannt. Er ist gebürtiger Wiener und hat Rechtswissenschaften in Wien und Paris studiert, war dann was ich ganz interessant finde, dass du gleich noch eine Nachfrage, Assistent und IT-Beauftragter an der Juristischen Fakultät in Wien. Dann ab 2000, daher kenne ich ihn auch gut, Professor für IT-Recht und Rechtsinformatik hier in Hannover an der Leibniz-Universität, hat dort das Institut für Rechtsinformatik geleitet und danach aber auch oder nebenher sogar noch eine ganze Menge mehr Aufgaben gehabt. Er war noch Direktor des Forschungszentrums des hiesigen, er war noch Datenschutzbeauftragter und er war auch noch CIO der Leibniz-Universität. Das klingt stressig, muss ich sagen. Und vielleicht war das auch einer der Gründe, warum er dann 2017 zurück nach Wien gegangen ist, wo er jetzt Professor für Technologie und Immaterialgüterrecht ist und unter anderem das Institut für Innovation und Digitalisierung im Recht in der Uni leitet. Herzlich willkommen, Herr Professor Forgot.
Danke, Herr Bleich, danke, Herr Heidrich. Sehr schön, Sie zwar nur per Video, aber doch immerhin mal wiederzusehen. Ich freue mich sehr.
Wir uns auch, ja.
Auch von mir nochmal ein herzliches Hallo.
Ich erinnere mich, wir haben zusammen das erste Heise-Webinar zum Thema DSGVO gemacht, irgendwie im Jahre 2017, glaube ich. Und das war damals noch total zu früh. Da hat sich irgendwie noch kein Mensch dafür interessiert. Wir hatten relativ wenig Teilnehmer. Aber nichtsdestotrotz hat mir das auch so ein bisschen den Weg gewiesen.
Da kann ich mich übrigens auch noch dran erinnern. Da habe ich auch zugehört und hatte bis dato wenig Ahnung von der DSGVO. Und als ich Herrn Professor Forgot dann zugehört hatte, habe ich gedacht, ach du Mist, was kommt denn da auf uns zu? Das klingt ja wirklich ganz furchtbar. Also Sie hatten dann doch eher Ihre Kritik an dem Vorhaben, glaube ich, sehr deutlich in den Vordergrund gestellt damals.
Das Schöne an meinem Beruf ist ja, dass die Meinung eines Hochschullehrers irrelevant ist im wörtlichen Sinn. Also ich kann alles sagen, es kommt nur nicht drauf an. Und das nutze ich halt auch an dieser Gelegenheit immer wieder, ja.
Dazu möchten wir Sie heute auch herzlich willkommen heißen. Eine Frage, die ich hier ganz interessant finde, die ich allen Gästen am Anfang stelle, was hat Sie denn zum IT- und Datenschutzrecht gebracht?
Ach, das war ein ziemlicher Zufall eigentlich. Ich habe schon in der Schule, ich komme so aus der Generation Commodore 64, ich habe mich in der Schule für Computer interessiert und irgendwie halt eben an einem Commodore 64 Basic-Programmchen geschrieben. Dann habe ich in Ermangelung einer Alternative Jus studiert, war fertig mit dem Studium, habe begonnen, an einem rechtshistorischen Institut zu arbeiten. Also ich habe mich mit antikem römischem Recht beschäftigt. Und habe in diesem Zusammenhang eine Dissertation geschrieben, die sich rund um das juristische Auslegen gedreht hat. Und an dieser Stelle, wie man juristische Texte auslegen kann, bin ich irgendwie zurückgekommen zu dem, was ich in der Schule mit Programmieren und Algorithmen und das, was man heute Legal Tech nennen würde, zusammenhing. Und war in diesem Kontext dann eher zufälligerweise eigentlich mehr oder weniger der Einzige an der juristischen Fakultät, der in den 90er Jahren, als das mit dem Internet so richtig losging, mit einem Computer mehr tun konnte, als ihn auf- und abzudrehen. Und in dieser Eigenschaft habe ich dann die ersten Jahre meines Berufslebens eher unter als vor Schreibtischen verbracht, weil ich Drucker angeschlossen, Kabel verlegt und ähnliche Dinge habe und dabei auch die erste Webseite der Fakultät gemacht habe, den ersten IT-Raum für die Studierenden mitgebaut habe und so weiter. Und wenn man das dann tut und Jurist ist, dann beginnt man irgendwann nur das reine Verkabeln langweilig zu finden, sondern sich auch mit den dahinterliegenden Rechtsfragen zu beschäftigen. Und so bin ich dann irgendwann schon in den 90er Jahren, als noch Dissertationen geschrieben wurden, nicht meine allerdings, die irgendwie so hießen wie das Internet als Rechtsproblem oder so ähnlich, bin ich damals dann halt dazu gekommen und als Early Adopter auch dabei geblieben.
Ich glaube, das kennen wir mit dem Commodore ganz gut, Holger.
Ja klar, wir sind doch, ja. Ich kenne das auch so, ja. Ich kenne das übrigens auch, ich war ja auch Hiwi an der Uni und bin genauso dazu eigentlich auch gekommen, weil ich in der juristischen Fakultät irgendwie im Computerraum aufpassen musste und verkabeln musste.
Ja, also. Ich dagegen habe sehr intensiv unter Schreibtischen in Anwaltskanzleien gelegen und Ähnliches gemacht, ja.
Ihnen fällt schon auf, dass die meisten unserer Zuhörer jetzt so ein Opa erzählt vom Krieg Gefühl haben, gerade nicht,
aber. Ja, das ist so, ja. Wir müssen uns häufiger mal junge Menschen einladen.
Ja. Jörg, wir haben noch eine Rubrik kurz.
Ja, erzählen wir weiter vom Krieg, hier vom DSGVO-Krieg. Denn ein Teil ist das nächste, ist unsere vielseits geschätzte Rubrik, Achtung Holger, das Bußgeld der Woche. Wenn Sie sich jetzt wundern, wir haben immer noch keinen Jingle dazu und deswegen müssen wir das jedes Mal in entsprechender Selbsterniedrigung von Neuem einsprechen. Unser Bußgeld der Woche hat einen Rechtsanwalt aus Rheinland-Pfalz und bei dem war es so, dass ein früherer Mandant ihm einen vierstelligen Eurobetrag schuldete und es ihm dann nicht gelang, diese Schulden auf normalem Weg einzutreiben. Und dann hat ein Mitarbeiter der Kanzlei, das ist schon ein bisschen räuberpistolig auch alles, ein Mitarbeiter der Kanzlei gesehen, wie der angebliche Schuldner in einem naheliegenden Gebäude handwerkliche Arbeiten ausführte. Und auf dem dort parkenden Fahrzeug stand auch der Name des Schuldners. Und in der Folge hat der Anwalt dann beim Grundbuchamt die Kontaktdaten des Ehepaars ermittelt, für den der angebliche Schuldner gearbeitet hat. Und er erwirkte dann gegenüber diesem Ehepaar mittels eines Gerichtsvollziehers ein Zahlungsverbot. Das heißt also, dieses Ehepaar, was den Handwerker bestellt hatte, sollte diesen nicht mehr bezahlen, sondern stattdessen dem Anwalt das Geld geben. Ja, das ist schon absurd genug. Nun zeigte sich dann aber blöderweise, dass der Handwerker, gegen den er vorgegangen ist, nicht der Handwerker war, der sein Schuldner war, sondern nur den gleichen Namen hatte. Und deswegen war das Ganze also ein relativ folgenschwerer Verwechslungsfehler. Und der Anwalt hat eben auch dieses Ehepaar mit reingezogen, was überhaupt nichts mit dem Fall zu tun hatte. Und darin hat der Datenschutzbeauftragte in Rheinland-Pfalz tatsächlich einen Verstoß gegen die DSGVO gesehen. In der Pressemeldung machen sie geltend, dass der Anwalt aus Sicht der Behörde grob fahrlässig gehandelt hat, da er durch die Kontaktaufnahme mit dem vermeintlichen Schuldner oder eine erweiterte Meldeauskunft den ganzen Fall hätte überprüfen müssen und daraus sei eben eine erhebliche Schädigung des Rufs des Handwerkers entstanden. Und wegen der unberechtigten Verarbeitung von Daten des mutmaßlichen Schuldners und des Ehepaars liege eben zudem ein Datenschutzverstoß vor. Überdies habe der Anwalt diesen Verstoß nicht gemeldet, also auch noch einen Verstoß gegen Meldepflichten, hatten wir auch schon mal als Thema. Und deswegen hat der Landesdatenschutzbeauftragte eine Geldbuße in Höhe von 8.000 Euro verhängt, was ich ziemlich viel finde. Und meiner persönlichen Ansicht nach zählt es auch nicht unbedingt zu seinen Aufgaben zu beurteilen, inwieweit er grob fahrlässig behandelt hat und anderer Leute Ruf geschädigt hat, aber das nur am Rande. Ich weiß nicht, wie sehen Sie das, Herr Frugo?
Klingt mal plausibel, was Sie sagen, ja. Das klingt nicht nach einer unmittelbar datenschutzrechtlichen Frage.
dann wäre es natürlich doof, ein Bußgeld zu verhängen, aber mal gucken, was daraus wird. Ja,
Davon ab, ist das wirklich meldepflichtig, sowas? Also hätte er wirklich von sich aus proaktiv sich an die Behörde wenden müssen? Also siehst du das auch so, Jörg? Weiß ich
nicht. Das ist die andere spannende Frage. Also,
weil daraus ergibt sich ja das hohe Bußgeld, ne, so wie ich das verstanden habe.
Ja, also wenn man sagt, also wenn man jetzt mal unterstellt, dass das alles so stimmt, wovon ich jetzt ausgehe, dann könnte man das natürlich schon begründen, weil der Name des vermeintlichen Schuldners hier eben genutzt und falsch weitergegeben wurde. Es wurde also eine falsche Person weitergegeben. So richtig endlos überzeugend finde ich das nicht. Und auch die Höhe des Bußgeldes finde ich bemerkenswert. Aber das,
du weißt nicht, ob das rechtskräftig ist, oder?
Nee, es ist definitiv noch nicht rechtskräftig. Ich nehme auch mal an, dass der Anwalt sich dagegen zur Wehr setzt. Das wäre sicherlich mal ein spannendes Urteil.
Okay. Gut, dann haben wir das Bußgeld der Woche hinter uns gebracht und wenden uns jetzt Österreich zu. Österreich in Verbindung mit der DSGVO. Jörg, möchtest du mal einleiten ins Thema ein bisschen?
Das kann wahrscheinlich unser Gast grundsätzlich sowieso besser als wir. Also ich versuche die Diskussion in Österreich immer so ein bisschen im Rahmen der von mir frequentierten Berichterstattung ein bisschen zu verfolgen, weil ich es auch spannend finde. Ich glaube, es gibt eine ganze Menge Sachen, die anders geregelt sind. Ich habe auch nicht unbedingt den Eindruck, dass sie potenziell immer schlechter geregelt sind. Also es gibt zum Beispiel eine zentrale Datenschutzbehörde und nicht wie bei uns hier eben Datenschutzbehörden in einzelnen Bundesländern. Das wird ja auch hier gerade diskutiert. Aber vielleicht fangen wir mal mit einer allgemeinen Frage an. Wie geht's denn der DSGVO gerade so in Österreich? Ist sie ähnlich unter die Räder gekommen und hat sie sich ähnlich unbeliebt gemacht wie, ich glaube, man muss das sagen, inzwischen in Deutschland?
Also ich glaube, dass man da keinen fundamentalen Unterschied machen kann. Ich denke auch, dass man in Österreich anders als in Deutschland gewohnt ist, über die Grenze zu blicken und die deutsche Diskussion mitzubeobachten, weswegen die deutsche Debatte in der österreichischen Debatte regelmäßig eine Rolle spielt. Klammer auf, anders nach meiner Wahrnehmung sehr häufig in Deutschland, wenn Sie mir diese kritische Bemerkung gleich mal vorneweg erlauben. Die deutsche datenschutzrechtliche Diskussion erscheint mir unabhängig von Österreich insgesamt mitunter sehr nationalistisch und im eigenen selbstreferenziell seiend. Das ist in Österreich nicht ganz so. Also insbesondere und vor allem Deutschland nimmt man zur Kenntnis. Damit nimmt man auch die Themen und die Diskussionen, die in Deutschland geschrieben werden, zur Kenntnis. Die deutsche Literatur ist ja überbordend und zumindest auf den ersten Blick auch in derselben Sprache geschrieben und wird daher auch regelmäßig rezipiert. Und insgesamt, glaube ich, ist der Befund daher ähnlich wie in Deutschland. Es gibt die Vorwürfe, dass die DSGVO in ihren zentralen Anforderungen als Anti-Google- und Anti-Facebook-Norm vorläufig gescheitert wäre. Es gibt den Vorwurf, dass sie bürokratisch wäre, dass sie zu viel an Formalismen enthalte etc., ganz genauso wie in Deutschland. Und ich könnte noch ein paar andere Kritikpunkte, die Sie ja alle kennen, jetzt anführen. Es gibt aber umgekehrt auch genau den gleichen Trend wie in Deutschland, dass das Thema insgesamt auf die Agenda der Führungsebene in Unternehmen und Behörden gelangt ist und man mittlerweile, Sie werden sich daran erinnern, Herr Heidrich, als man begonnen hat mit Datenschutz, und auch Sie, Herr Bleich, als man mit Datenschutzrecht begonnen hat, war man irgendwie so in der juristischen Hierarchie, so knapp vor dem Kirchenrecht und hinter der Rechtsanthropologie oder so ähnlich. Inzwischen hat sich das geändert und das hat wesentlich auch natürlich mit der DSGVO zu tun.
Naja, es hat ja vor allem mit den Sanktionen zu tun oder mit den Sanktionsmöglichkeiten, die DSGVO beinhaltet. Ne? Das ist halt einfach nur eine neue Ernsthaftigkeit, würde ich sagen. Also ich meine, zumindest was Deutschland angeht, ich glaube aber in Österreich war es ganz genauso mit dem, ist in Österreich das Datenschutzgesetz, heißt das, ne?
Ja.
Ja. Und hier mit dem BDSG, so erheblich unterscheidet sich's ja nicht, oder das alte BDSG unterscheidet sich nicht von der DSGVO. Nur damals gab es halt keine Sanktionen, es gab keine Bußgelder. Und in Österreich wird das wahrscheinlich so ähnlich gewesen sein, oder?
Nämlich richtig, also die Bußgelder haben eine ganz entscheidende Rolle gespielt. Wenn Sie das österreichische Datenschutzgesetz anführen, vielleicht eine Anekdote oder eine Schrulle, so als Nebenbemerkung, die in Deutschland vielleicht nicht so bekannt ist. In Österreich gibt es nach wie vor im Datenschutzgesetz, in Paragraph 1 österreichisches Datenschutzgesetz, ein Datenschutzrecht für juristische Personen. Als Verfassungsbestimmung. Also in Österreich können verfassungsrechtlich auch juristische Personen Datenschutzgrundrechtsverletzungen geltend machen. Das hat den Hintergrund, dass man sich politisch nicht auf eine Änderung dieser Bestimmung einigen konnte, also die erforderlichen Mehrheitsverhältnisse nicht zur Verfügung standen, trotz dreier Anläufe unter verschiedenen Regierungskonstellationen. Und das zum Beispiel ist ein Spezifikum, das man, glaube ich, mit einer deutschen Brille, Klammer auf, zu Recht, Klammer zu, nur sehr schwer versteht, ja, warum das so ist und was das bedeutet.
Dann müsst ihr vielleicht mal erklären, was das in der Praxis bedeutet, weil die Unterschiede zu Deutschland sind hier in der Tat ganz schön erheblich.
Ja, das bedeutet in der Praxis, dass eine juristische Person, die Hans Müller GmbH oder die Friederike Meyer GmbH, sich auf eine Verletzung ihres Datenschutzgrundrechts berufen und dagegen wehren kann. Das spielt zum Beispiel eine Rolle, wenn irgendwelche Unternehmensdaten irgendwo im Internet publiziert werden oder ähnliches. Also all die Probleme, die rund um die Schecke-Entscheidung für die Experten hier im Raum, Schecke-Entscheidung EuGH seinerzeit, inwiefern juristische Personen datenschutzrechtlich geschützt sind, geführt wurden, lassen sich in Österreich nochmal um eine Ebene höher führen, weil eben das Verfassungsrecht einen Grundrechtsschutz für juristische Personen vorsieht. Das einfache Gesetz in Umsetzung der Datenschutzgrundverordnung aber nicht, denn die Datenschutzgrundverordnung hat schon in ihrer Überschrift stehen, dass sie nur natürliche Personen schützt.
Was dann in der Praxis der Unterschied in Deutschland macht, dass ich hier zum Beispiel mit Daten, die nur reine Unternehmensdaten sind, wenn ich also zum Beispiel keinen Ansprechpartner habe, dass ich mit die eben nicht unter den Datenschutz fallen, was dann natürlich in der täglichen Anwendung auch ganz erhebliche Unterschiede mit sich bringen wird.
Da muss ich als Laie jetzt nochmal nachfragen. Wenn es jetzt um Daten geht, die einem Unternehmen, also einer juristischen Person gehören, aber die personenbezogene Daten enthalten, also auch wo es um Daten von natürlichen Personen gehen, die ja sehr wohl dann vom Schutz der DSGVO umfasst sind. Was gilt denn dann? Das verstehe ich jetzt nicht so ganz.
Also dann schützt, dann haben Sie gar kein Problem, weil Sie dann ja über die natürliche Person den Schutz mit herinnen haben. Das sagt ja auch die Schecke-Entscheidung. Das Problem wird dann interessant, wenn Sie nur juristische Personen haben, also zum Beispiel eine Unternehmensdatenbank, hinter denen dann nicht notwendigerweise natürliche Personen stehen. Also wenn Sie ein Transparenzregister eröffnen wollen, wo die Förderungen aller juristischen Personen in Hannover oder, keine Ahnung, die Ausgaben jeder Bundesdienststelle XY öffentlich zugänglich gemacht werden, dann würde Ihnen jeder europäische Datenschutzrechtler sagen, das ist kein Datenschutzproblem, weil es nur um juristische Personen geht. Mhm. Ein österreichischer Datenschutzrechtler müsste Ihnen sagen, das ist kein Datenschutzproblem, denn es geht nur um juristische Personen. Jedoch gibt es nationalstaatlich einen Grundrechtsschutz auch für die juristischen Personen.
Gibt es denn dazu schon Entscheidungen?
Dazu gibt es alle möglichen Diskussionen und mittlerweile auch Entscheidungen, die sich darum drehen, inwiefern diese juristischen Personen dann die Instrumente, die einfach gesetzlichen Instrumente der Datenschutzgrundverordnung, also zum Beispiel die Betroffenenrechte insbesondere, Widerspruch, Löschung und so weiter, zur Verfügung stehen oder nicht. Und die Tendenz geht, Klammer auf, vorläufig, Klammer zu, wohl eher in die Richtung, diese Instrumente auch den juristischen Personen zur Verfügung zu stellen. Was im Detail sehr spannend ist, ja, weil man dann natürlich sich fragen kann, ob das eigentlich durch die DSGVO tatsächlich angelegt ist, dass dann eine juristische Person zum Beispiel bei Ihnen mal kurz anrufen kann, eine Wiener GmbH, und sagen kann, wir berufen uns jetzt auf unser Grundrecht auf Datenschutz und hätten mal gern den Artikel bei euch gelöscht. Ja. Mhm. Und in dem Moment beginnt es dann relativ schnell interessant zu werden im Detail. Ja. Ist aber an der Stelle wohl bis auf Weiteres noch nicht ausjudiziert. Die offizielle Antwort der Österreicher, die damit befasst waren, also insbesondere des Verfassungsdienstes und soweit mir bekannt auch der Behörde, ist, das wäre alles kein Problem, weil die Datenschutzgrundverordnung einen Nationalstaat nicht daran hindern würde, über die Datenschutzgrundverordnung hinaus an anderer Stelle auch noch Datenschutzrecht zu regeln. Das Gegenargument dagegen ist, natürlich hat sowas Auswirkungen auf den Binnenmarkt und der freie Verkehr von Daten ist das zweite große Ziel der DSGVO und den bringt man damit möglicherweise in Gefahr. Bin gespannt, ob ich jetzt irgendwen in Österreich inspiriert habe, das mal bei Ihnen mit einem Präzedenz mal auszuprobieren. Aber es wäre jedenfalls noch nicht ausjudiziert. Ja.
Go ahead, make my soll day. Soll ja in Österreich ziemlich prominente Datenschutzaktivisten geben. Also einen kennen wir, der tatsächlich das, was Sie vorhin auch gesagt haben, wahrgemacht hat, nämlich tatsächlich mal gegen Facebook vorzugehen, nämlich Max Schrems. Vielleicht können Sie den ja mal antriggern. dass der
ja, also ich möchte mal, bevor ich was zu Max Schrems sage, nicht ganz unbescheiden sagen, es sind nicht nur die Datenschutzaktivisten, sondern es sind auch die Behördenleitungen. Die Frau Dr. Jelinek, die die österreichische Datenschutzbehörde leitet, ist gleichzeitig auch Vorsitzende des European Data Protection Board. Das ist die Organisation aller Datenschutzbehörden Europas. Und hat in dieser Rolle eine über den Staat weit hinausgehende Aufgabe. Und es ist auch so, dass wir in Österreich jenseits von Max Schrems auch auf Aktivistinnen-Niveau eigentlich eine relativ gute und lange Tradition haben. So ist zum Beispiel die Vorratsdatenspeicherungsrichtlinie, an die sich die vom Krieg erzählen können, noch erinnern werden. Die Vorratsdatenspeicherungsrichtlinie durch den EuGH aufgehoben worden aufgrund eines Vorabentscheidungsverfahrens, das in Österreich seinen Ausgang hatte. Also Beschwerdeführer in diesem Verfahren waren auch Österreicher. Übrigens auch Absolventen der juristischen Fakultät der Uni Wien, so wie auch Max Schrems einer ist, nebenbei bemerkt. Und Schrems ist ein jemand, den man mit dem Namen kennt, egal wo man in der Welt Datenschutzrecht hört oder sieht. Und das ist eine beeindruckende Leistung.
Ja, Sie können bestätigen, dass jetzt auch diese durch diese neue Aktion von None of Your Business es auch gelungen ist, wieder Angst und Schrecken in die Büros der Datenschutzbeauftragten und aber auch der Geschäftsführer von diversen europäischen Unternehmen zu tragen, darunter auch zwei Töchter des Heise Verlags. Deswegen bin ich da auch ein bisschen involviert. Also der hat ja 100 waren es, ne? Holger, du kennst das, glaube ich, ein bisschen
besser. 101, glaube ich.
101 verschiedene Unternehmen im Hinblick auf die Safe Harbor, Privacy Shield Entscheidung nochmal angeschrieben und sich von denen genau erklären lassen, was sie da machen und wie sie das tun. Und ich glaube, damit ist er ganz erfolgreich. Also zumindest, wie ich das aus der Distanz betrifft, mich Gott sei Dank nicht selber beobachten kann. Die Panik und die Angst sind groß. Ja, vielleicht auch nicht ganz zu Unrecht.
Ja, aber ohne jetzt da das Wohlfühlklima zerstören zu wollen, würde ich schon dann gerne noch fragen, was genau eigentlich das Ziel am Ende des Tages wäre, nicht? Denn wir haben jetzt schon zweimal dank Herrn Schrems erlebt, dass die Instrumente des Schutzes personenbezogener Daten von Europäerinnen und Europäern, wenn sie in die USA übermittelt werden, offenbar den Vorstellungen des EuGH und damit dem geltenden Recht nicht entsprechen. Wir haben aber noch keine Antwort darauf, was man denn jetzt als Alternative entwickeln sollte, nicht? Also ich bin nicht ganz sicher, was eigentlich die Antwort jetzt auf diese Situation ist, außer ein dritter Versuch, irgendwie mit den USA einen Common Sense darüber zu finden, wie europäische Daten in den USA zu schützen sein werden. Aber auch dieser dritte Versuch wird an den grundsätzlichen Unterschieden in der Bewertung des Datenschutzrechts meines Erachtens nichts Prinzipielles ändern. Die Amerikaner werden in diesem Spiel zwischen Freiheit und Sicherheit jetzt nicht plötzlich anfangen, europäische Freiheitsinteressen zu Lasten ihrer als nationalen Sicherheit erlebten Grundsätze ausweiten zu wollen. Ja, und das wird dazu führen, dass wir im Ergebnis dann den europäischen Unternehmen nur werden ausrichten können, und das ist eben kein, wie ich finde, realistisches Ausrichten, nutzt keine amerikanischen Cloud-Services, ja, oder nutzt keine Datenunternehmen, bei denen ihr nicht sicherstellen könnt, dass die Daten in Europa bleiben. Und das halte ich für kein wahnsinnig realistisches Szenario. Wie ich es auch nicht für wahnsinnig realistisch halte, sich vorzustellen, dass unser Datenschutzgrundrecht den Amerikanern plötzlich unmittelbar einleuchtet und dort dann zu einer grundsätzlichen Änderung führt. Und wie ich es nicht für wahnsinnig realistisch halte, dass die derzeit allein mit den USA geführte Debatte sich auf Japan ist ein Sonderfall, denn da gibt es eine Gleichwertigkeitsentscheidung, aber nehmen wir China, Indien, Russland, Korea etc. ausweiten wird lassen. Es ist ja nicht nur ein USA-Problem. Also Herr Schrems ist sehr gut im Thematisieren, ja, also das hat er wirklich großartig gemacht und auch war sehr erfolgreich gemacht und auch im Unternehmen vor sich hertreiben, aber ich bin nicht so sicher, ob er oder sonst irgendwer eine realistische Alternative kennt.
Das sagt er ja auch nicht, aber ich finde, das ist auch beim besten Willen nicht seine Aufgabe. Seine Aufgabe, ich meine, ganz direkt macht er, nimmt er ja seine Rechte als Bürger wahr, erstmal in der Europäischen Union. Und in zweiter Linie legt er einfach den Finger in die Wunde und ich finde, das macht er super gut. Also
ja, ohne Zweifel. Ja,
also er zeigt der Kommission zum Beispiel, ihr, so geht es nicht, was ihr da getrieben habt und auch was ihr mit dem Privacy Shield gemacht habt und vielleicht auch jetzt in der nächsten Verhandlung macht, das wird nicht funktionieren. Und er wendet sich halt immer wieder an die irische Datenschutzbehörde, weil Facebook da nun mal in Europa beheimatet ist und kappelt sich mit denen, was dann zum EuGH führt. Aber in einem zweiten Schritt, und deswegen finde ich auch diese 101 Verfahren, die er da, oder das sind ja keine richtigen Verfahren, aber die Beschwerden, die er jetzt bei den Aufsichtsbehörden da angestoßen hat, finde ich total okay, weil im Wesentlichen geht es ja da um die Datentransfers von Google und von Facebook auf Basis der Standardschutzklauseln, die nicht modifiziert sind. Also quasi genau das, was der EuGH gesagt hat, so geht es nicht. Und der EuGH hat ja auch gesagt, und das war am 16. Juli, es ist sofort zu stoppen, aber niemand stoppt. Und jetzt geht er halt dann an die unmittelbar Verantwortlichen, das nämlich in dem Fall größtenteils Verlagshäuser, die unbeirrt weiter Google Analytics einsetzen und Facebook Connect oder sonst irgendwelche Social Plugins von Facebook einsetzen, um Daten in die USA zu transferieren und dort auswerten zu lassen. Und deswegen finde ich, das ist der beste Hebel, meiner Ansicht nach, den er wählen kann, ist nämlich den auch wenn es dir wehtut, Jörg, ich weiß das, aber den
es direkt, tut mir sehr weh.
Direkt den Verlagshäusern zu zeigen, weil dort sitzen nämlich auch die Kommunikatoren. Hier ist ein Problem, geht es an, ne, und berichtet darüber, meine Ansicht.
Ja, das Blöde daran ist halt, dass du vielfach gar keine Alternativen hast.
Die anderen
halt ausschalten.
Also man kann das Internet abdrehen, nicht? Wenn man das ernst nimmt, kann man vorläufig das Internet abdrehen. Man funkt das und man stelle sich vor, was geschehe, wenn das wirklich mal geschehe, nicht? Ich meine, Europa ist groß und es gibt hier viele Verbraucherinnen und Verbraucher und das ist schon ganz interessant. Aber es gibt auch irgendwo anders interessante Märkte und ich sehe mir mal an, wie Europa funktioniert, wenn Google oder Facebook das Privacy Shield die Entscheidung ernst nehmen und einfach abdrehen.
Mal
für eine Woche.
Das ist, also wir hatten letzte Woche ein Interview mit Ulrich Kälber, dem Bundesdatenschutzbeauftragten, und die Überschrift des Interviews lautet: Europa, Facebook wird nicht auf 450 Millionen User verzichten im europäischen Markt. Facebook hat aber jetzt wiederum gerade gesagt, also wir können uns schon vorstellen, dass wir auf diesen Markt auch verzichten und einfach aus Europa komplett rausgehen.
Ja, ich bin nicht der Anwalt von Facebook, ich habe auch keine Ahnung, was die vorhaben, aber ich sehe zunehmend im Internet irgendwelche Webseiten amerikanischer Medien, die ich nicht konsumieren kann, weil dort schlicht steht, du kommst aus Europa, we don't care about you, we don't care about GDPR, just stay off. Ja? Und also ich, keine Ahnung, ob das realistisch ist, aber zumindest das Gedankenspiel finde ich mal ganz interessant. Ja?
Ja,
man stellt sich vor, am 12. März Lockdown, kein Google, kein Facebook, kein Amazon und so weiter. Kein WhatsApp. Ja. Ich habe nicht den Eindruck, dass wir in Europa wirklich in der Rolle sind, da jetzt laut zu rufen. Ja.
Es gibt ja eine schöne Analogie, finde ich, ganz kurz noch, Jörg, beim Thema Urheberrecht und vor allem Leistungsschutzrecht. Ne? Also wir kennen das insbesondere aus Frankreich, aber auch hier aus Deutschland, wo es ein Leistungsschutzrecht gibt. Aber sobald Google droht, na gut, dann machen wir eben unsere Dienste zu in den Ländern oder zumindest Google News zu, dass es vor allem betrifft.
Dann, die haben das auch immer noch getan. Sie haben es angekündigt und getan.
Ja, aber sofort ist quasi das Leistungsschutzrecht auf freiwilliger Basis der Verlage außer Kraft getreten. Ne? Und so ähnlich kann man sich es natürlich dann auch beim Datenschutzrecht in Europa vorstellen.
Ja, ich finde die Diskussion anhand von Facebook immer so ein bisschen nicht zielführend, weil auf Facebook können wir alle gut verzichten, notfalls. Ja, Facebook ist zumindest jetzt für die Endkunden nice to have und ich glaube auch die wenigsten Geschäftsmodelle basieren darauf. Aber wir haben ja ganz andere Sachen, die hier in der Diskussion stehen. Also welchen Browser soll ich denn zum Beispiel verwenden im Unternehmen? Welches Hosting soll ich verwenden, wenn ich große Datenmengen habe? Oder noch besser, welches Handy soll ich denn zukünftig verwenden zum Beispiel? Also da geht mir die Diskussion immer an die falschen Stellen. Aber dazu mal eine ganz praktische Frage. Gibt es denn inzwischen schon brauchbare Hinweise der österreichischen Behörden zum Beispiel, wie man damit umgeht? Weil in Deutschland fühle ich mich sehr im Stich gelassen, ehrlich gesagt, als Datenschutzbeauftragter, der damit ja echt an der Front steht.
Also ich bin ja Gott sei Dank nicht mehr Datenschutzbeauftragter, deswegen kann ich das nur noch so von außen beobachten. Ja. Aber mir wäre da nichts aufgefallen. Aber ich würde noch gern was zu Facebook sagen, Herr Heidrich. Das gilt vielleicht für Facebook, was Sie sagen. Aber wenn Sie WhatsApp mitbedenken, dann schaue ich mir an, wie Deutschland funktioniert ohne WhatsApp.
Ja, ja,
eine Woche lang. Facebook bezogen. Und selbes Unternehmen. Also für mich ist WhatsApp, in meiner Beobachtung war das jetzt in dieser Covid-19-Krise systemkritisch. Bis zu den Ministern hinauf gab es WhatsApp-Gruppen zur Koordinierung der, da gab es sogar Anfragen in Europa, ja, zur Koordinierung der ersten Maßnahmen rund um den 12. März damals, nicht? Stellen Sie sich mal vor, die Minister kommunizieren dann mal kurz nicht über WhatsApp. Wie kommunizieren die dann denn in so einer Krise? Ja, okay. Ja, also ich glaube, so wichtig das alles ist, was die Behörden schreiben, und so wichtig die Sensibilisierung ist, wir müssen in Europa, glaube ich, über was anderes reden, und ich nenne das mal jetzt vorläufig digitale Souveränität, bevor wir über Datenschutz reden. Und der erste Teil, da sehe ich in den Datenschutzbehörden inklusive auch der österreichischen, bei allem Respekt, jetzt nicht so wahnsinnig viel. Ja, ist ja auch nicht Ihre Aufgabe.
Nee, ist nicht Ihre Aufgabe. Das wäre jetzt Aufgabe der Politik, aber es passiert halt herzlich wenig. Ich meine, es gibt so Projekte wie das Gaia X, ne? Also dass man versucht, hier irgendwie so europäische Cloud-Infrastruktur aufzubauen. Aber ernsthafte Bestrebungen, sich wirklich ein bisschen souveräner darzustellen und ein bisschen abzunabeln von wirklich Diensten, die Unix-Selling Points haben, die es in Europa eben einfach nicht gibt. Ich meine, die andere Debatte jetzt in der ganzen Pandemiezeit war die Debatte mit den Videokonferenzen. Würde ich Sie auch mal fragen, Herr Forgo, wie waren das denn in Österreich? Sind die Schulen da gut weggekommen und die Unternehmen, oder sind die auch unter die Räder der Datenschutzbehörden gekommen?
Ich muss jetzt sehr aufpassen, dass ich hier nicht so als Wutbürger rüberkomme, denn das wäre bedauerlich. Aber also ich würde auch dazu
ahnen, die Antwort schon.
Ich würde dazu schon noch gerne auch noch einen Schritt vorher einsetzen wegen Pandemie und Datenschutz und so. Also ich weiß nicht, meiner Beobachtung nach war das nicht so total verschieden, was in Deutschland passiert ist, wie in Österreich. In Österreich haben wir uns irgendwie bequem darauf geeinigt, zunächst einmal in alle möglichen Gesetze Dinge reinzuschreiben, wo man als Datenschutzrechtler nur noch lautschreiend davonrennen kann, oder aber auch in die praktische Implementierung. Zum Beispiel, dass man Befunde im Jahr 2020 per E-Mail versenden kann oder per Fax. Ja, steht normativ in einem Gesetz drin. Wir verschicken irgendwelche Covid-19-relevanten Informationen, so als wäre es 1987, lustig per unverschlüsselter E-Mail durch die Gegend. Und gleichzeitig unterhalten wir uns auf der anderen Seite über irgendwelche Conferencing-Tools und Video und so weiter in Schulen und an Hochschulen. Das ist eine Schere im Kopf, die ich nur sehr schwer zusammenkriege. Ich könnte jetzt über datenschutzrechtliche Besonderheiten rund um die Covid-19-Krise noch ein paar Dinge weitere sagen, die österreichspezifisch sind. Zum Beispiel, dass bei uns irgendwie Bürgermeisterinnen und Bürgermeister die Daten von Covid-19-Patientinnen und Patienten mehr oder weniger undiskutiert bekommen sollen, unter dem Stichwort, dass die ja wissen, wo die wohnen und sich darum kümmern können, dass es denen auch gut geht, wenn sie krank sind, und noch ein paar so ähnliche wahnsinnige Besonderheiten. Aber Sie haben mich ja nach den Schulen und nach den Hochschulen gefragt. Also was die datenschutzpolitische Diskussion betrifft, ist die ganz ähnlich gelaufen wie in Deutschland. Man hat sich irgendwie ohne jede nähere Prüfung der Details sehr schnell darauf geeinigt, dass Zoom gefährlich ist, wo man deswegen irgendwelche anderen Technologien einsetzen soll, ohne die im Detail zu prüfen, ohne das im Detail näher zu untersuchen. Und in den Schulen hat das dazu geführt, dass es mal wochenlang in vielen Schulen so gut wie überhaupt keine Kommunikation zwischen Lehrenden und Schülern gegeben hat. Dann hat es ein bisschen E-Mail-basierte Kommunikation gegeben, ein bisschen Do-it-yourself-Kommunikation von engagierten Lehrerinnen und Lehrern, die dann sehr schnell bei Zoom gelandet sind, weil einfach relativ gut bedienbar, und dann eine oben auf den Kopf drauf bekommen haben, dass sie das auf gar keinen Fall nutzen können.
Von wem haben die
eine? Von allen möglichen, aber also nicht von der Behörde, aber von irgendwelchen Bürgerinnen, öffentlicher Diskussion und so weiter. Ich glaube, es hat auch irgendeine Position der Behörde dazu gegeben, aber es gibt meines Wissens keinen in Rechtskraft erwachsenen Verwaltungsakt gegen einen Lehrer oder eine Lehrerin. Aber es hat schon genügt, irgendwie diese Summe an Diskussion, dass die wenigen, die da freiwillig was gemacht haben, das weitgehend eingestellt haben. Dann hat man auf irgendwelche Alternativprodukte, die ich jetzt nicht namentlich nennen möchte, umgestellt, die aber didaktisch und technisch noch schlechter funktioniert haben als alles davor. Und das hat in ein totales in meiner Wahrnehmung in vielen Bereichen in ein totales Chaos geführt. Das war vor dem Sommer, dann war Sommer, da hat man sich 3 Monate lang darauf gefreut, dass im Herbst alles wunderbar sein würde. Seit 2 Wochen sind die Schulen wieder offen und überraschenderweise ist nicht alles wunderbar. Und wir stehen wieder dort, wo wir irgendwie im April waren. Und an den Universitäten war es etwas besser. Da gab es eine bessere Top-Down-Koordination innerhalb der Hochschulen, in den meisten zumindest. Aber auch dort hat jede Hochschule für sich selbst irgendwie herumgebaut und ihre eigenen Lösungen gemacht und ist unterschiedlich schlecht auf die Situation jetzt vorbereitet. Die Studierenden sind not happy, nach meiner Wahrnehmung, mit der Situation und die Schüler erst recht.
Dazu mal eine Frage, weil wieder als Österreich-Laie muss ich da nochmal nachfragen. Was ist denn in Österreich föderal und was nicht? Also wir haben jetzt schon gelernt, es gibt eine Datenschutzaufsichtsbehörde, es gibt also keine Landesdatenschutzaufsichtsbehörden. Aber wie ist das zum Beispiel mit dem Thema Bildung? Ist das so föderal organisiert wie in Deutschland oder ist das auch alles Bundesland?
Kommt, wie immer lautet die richtige Antwort, es kommt drauf an. Ja. Also richtig, es gibt nur eine Datenschutzbehörde. Man muss allerdings auch die Relationen hier nennen. Nicht Österreich hat insgesamt 9 Millionen Einwohner. Also das ist kleiner als einige deutsche Bundesländer. Es gibt eine Behörde, das Schulwesen ist teilweise Bundes- und teilweise Ländersache. Bundessache sind insbesondere die weiterführenden Schulen, also die zur Hochschulreife führen. Die Universitäten sind Bundessache.
Ah ja,
okay. Aber es gibt das große Stichwort der Schulautonomie und der Universitätenautonomie, was im Ergebnis dazu führt, dass im Grunde jede Schule und jede Universität, auch was die IT betrifft, bei den Schulen weniger als bei den Hochschulen, einen großen Entscheidungsspielraum hat und gleichzeitig regelmäßig unter Ressourcenmangel leidet, insbesondere in den Schulen.
Tschüss. Und wie ist es praktisch? Ihr habt keinen Präsenzunterricht, oder? Ihr habt
auch nur wir hatten im Sommersemester an den Hochschulen durchgängig ab März durchgängig nur Online-Lehre. Allerdings die Prüfungen wurden im Juni schon wieder teilweise auch in Präsenz durchgeführt und die waren die eigentlich interessanten Fragen. Ja, die aus meiner Sicht viel komplizierteren Fragen sind im Prüfungswesen als im reinen Lehren. Jetzt im Wintersemester ist die derzeitige Ausgangssituation die, dass man an den Hochschulen überwiegend von sogenannten Hybrid-Lehrmodellen ausgeht, wo ich gerne eine eigene Stunde Wutbürgertum darüber investieren könnte, was das eigentlich genau sein soll, Hybridlehre. Also so, die meisten stellen sich darunter vor, die eine Hälfte der Studierenden ist im Hörsaal und die andere Hälfte schaut von zu Hause zu. Ja. Und in der nächsten Woche ist das umgekehrt. Und von diesem Szenario geht man überwiegend derzeit auch noch aus. Das Wintersemester beginnt hier Anfang Oktober. Wir werden sehen, ob das bis dahin hält.
Aber jetzt stellen wir uns doch mal den Zustand vor, wie wäre das gewesen vor DSGVO-Zeiten, also sagen wir mal vor 2016. Wir hätten den technischen Stand von heute, es hätte eine ähnliche Pandemie gegeben, dann wäre doch alles weitergelaufen, also beziehungsweise dann wären die Tools einfach eingesetzt worden, weil diese teilweise scheinbar in Österreich ja genauso hysterisch geführte Debatte wie hier in Deutschland, die gibt es doch erst, weil im Moment so hypersensibel auf Datenschutzthemen reagiert wird, so wie man es früher überhaupt nicht kannte, noch vor 4, 5 Jahren, oder?
Also meine Beobachtung der Situation im März und im April war, dass es ganz plötzlich in dieser Zeit mangels irgendeiner Alternative viel gab, was möglich war, worüber man vorher 5 Jahre lang datenschutzrechtlich diskutieren hätte müssen. Also zum Beispiel der gesamte Bereich, auch datenschutzrechtlich übrigens, der gesamte Bereich des Homeoffice wäre undenkbar gewesen ohne diese Pandemie. Aber der Einfluss der DSGVO auf diese Debatte war zumindest in den ersten Wochen, glaube ich, marginal. Da haben die Leute das einfach gemacht, weil es notwendig war. In Deutschland ist das Pendel dann in eine andere Richtung ein wenig geschwungen, aber das wäre vor 2016 auch schon so gewesen. Es war ja nicht so, dass man vor 2016 in Deutschland nicht auch schon sehr datenschutzsensibel war. Also meine ganze Arbeit oder große Teile meiner Arbeit als Datenschutzbeauftragter in Hannover waren vor 2017, also vor DSGVO kommt. Und da war sowas wie E-Learning oder Telelearning oder Kommunikation mit Studierenden oder genauso schon problematisch wie nachher. Zumindest im öffentlichen Bereich in Deutschland war die Sensibilität auch damals schon sehr hoch ausgeprägt.
Also wie ist das dann? Kann ich aus meiner eigenen Beobachtung bestätigen, auch aus meinem eigenen Handling. Also jeder Datenschutzbeauftragte, den ich kenne, der seinen Job ernst nimmt, hat dann irgendwie erstmal für einen Monat die Klappe gehalten. Ungefähr. Weil irgendwie es ging darum, die Arbeitsfähigkeit zu erhalten und es ging darum, irgendwie halbwegs noch die Lernstoffe zu den Kindern zu bringen. Und danach ist es allerdings dann zum Teil auch die Beobachtung, kann ich bestätigen, in so einem leicht hysterischen Umgangston. Also Beispiel finde ich da nach wie vor den Umgang mit Zoom verschlagen. Und wenn ich dann zum Beispiel sehe, dass hier ein Landesdatenschutzbeauftragter tatsächlich den einzelnen Lehrern Bußgelder androht, wenn sie Zoom verwenden, ja, da kann ich mich auch nur fragen, wo bin ich denn dann hier? Also nicht genug, dass die ganze Organisation schlecht ist. Man geht dann auch auf die einzelnen Lehrer, die dann irgendwie es möglich machen, tatsächlich überhaupt noch irgendwas zu tun.
Ja, und es entsteht eine unglaubliche Realität, Rechtsschere in meinem Kopf, wenn ich dann parallel dazu zum Beispiel von der Universität Oslo höre, die ja immerhin zum EBR gehört, DSGVO voll anwendbar, die vor dem Lockdown strategisch entschieden hat, Zoom einzusetzen. Ja, da gab es Leute, die vor dem Lockdown gesagt haben, wir schauen uns die Systeme an, wir kommen zum Ergebnis, Zoom ist das Richtige. Die sind datenschutzrechtlich demselben Regime unterliegend wie wir. Wie gibt sowas unter einer Regel?
Ja? Ja, aber das ist doch schon hier innerhalb unserer Länder so, also innerhalb des EU-Raums. Also das ganze Thema Windows. Ne? Also was Windows 10 an für sich, zumindest manche Version davon, schon an Telemetriedaten und so weiter und so fort wegsendet. Da, ich glaube, dass da könnte das Betriebssystem die größere Datensteuer sein als die Videokonferenzlösung, die darunter läuft. Und dann und parallel dazu jede deutsche Aufsichtsbehörde, fast jeder hat sich schon zum Thema Videokonferenzen, Zoom und so weiter geäußert, die österreichische mit Sicherheit auch. Aber jetzt habe ich gerade heute die Nachricht bekommen, die DSK, die Deutsche Datenschutzkonferenz, hat das Thema Windows 10 wieder vertagt auf Anfang Dezember. Die wollten eigentlich gestern sich mal dazu äußern, haben sie wieder nicht getan.
Ja, es gibt schon sehr klare Aussagen. Also ich habe übrigens als eines meiner Lieblings-Screenshots, was ich hier hege und pflege, ein schönes Screenshot aus dem April, wo sich die europäische Datenschutzbehörden in einer Videokonferenz treffen mit Kälber und mit dem Vorsitzenden, natürlich auf Zoom.
Ne? Also, habe ich auch gesehen, habe ich auch den Screenshot, gesehen. Also ich will jetzt gar nichts über Zoom sagen, ich habe mir das im Detail auch nicht angesehen. Ich will nur eigentlich sagen, wie kann es sein, dass Behörden auf der einen Seite Bußgelder androhen, also Menschen, die engagiert sind und deswegen irgendwas einsetzen. Der Lehrer kann ja auch einfach sagen, es geht nicht, deswegen mache ich nichts. Das haben ja auch genug Lehrerinnen und Lehrer getan. Also auf der einen Seite denen Bußgelder angedroht werden und auf der anderen Seite nicht die Begründungslast besteht, zu sagen, woanders wird das zwar auch eingesetzt, aber es ist rechtswidrig. Ja. Verstehe ich nicht.
Zum Thema Bußgelder haben wir ich wollte jetzt mal ein bisschen von dem Thema nochmal kurz weg, haben wir in Deutschland ja eine breite Palette an Themen schon abgedeckt gesehen. Aber interessant fand ich ja immer, finde ich nach wie vor, dass die Datenschutzbehörden hauptsächlich auf kleine und Mittelständler offensichtlich einhaken oder auf kleinere Behörden. Also ich weiß nicht, ob es eine Bundesbehörde schon mal getroffen hat, keine Ahnung.
Der Bundesdatenschutz. Du kriegst kein Bußgeld von Behörden.
Ach so, aber zumindest schon mal mit einem Verfahren oder so, das weiß ich nicht. Und der Bundesdatenschutzbeauftragte ist ja einmal mit einem fetten Bußgeld einen Telekommunikationsanbieter, nämlich 1&1, angegangen. Dann haben wir an großen Bußgeldern zum Beispiel das gegen die Deutsche Wohnen mit 14,5 Millionen, das aber noch nicht rechtskräftig ist. In welchem Bereich bewegt sich das denn in Österreich und auf welche Themenfelder ist das in Österreich fokussiert?
Ich habe erstmal eine schöne Zusammenfassung, weil ich die gerade noch gefunden habe. Die österreichische Behörde hat mit Stand Ende 2019 38 Geldbußen im Gesamtausmaß von 18,1 Millionen Euro verhängt und 11 Verwarnungen ausgesprochen. Den Löwenanteil von 18 Millionen, von 18,1, ist demzufolge allerdings nicht rechtskräftig und richtet sich im Zusammenhang mit der medial berichteten Datenvermarktungsthematik gegen die österreichische Post. Also wir haben 18 Millionen gegen die österreichische Post und dann noch 37 andere Geldbußen in Höhe von zusammen 100.000 Euro. Wenn ich das hier richtig interpretiere.
Also die Summen, die in Deutschland mitunter verhängt werden, sind in Österreich mit Ausnahme eines einzigen Verfahrens bisher nicht verhängt worden. Dieses eine Verfahren ist so eine Art von Leuchtturmverfahren, ist bekanntlich noch nicht rechtskräftig. Es geht darum, dass der österreichischen Post unter anderem vorgeworfen worden wäre, personenbezogen die Parteiaffinität von Österreicherinnen und Österreichern ausgewertet und auch übermittelt zu haben. Also das Service, das sie dort kaufen konnten, war: Gib mir alle Grünwähler oder alle potenziellen Grünwähler im Bezirk X oder alle SPÖ/SPD-Wähler im Bezirk Y. Und die Auswertung erfolgte aber nicht aufgrund irgendwelcher bekannten Informationen über die jeweilige Person, sondern aufgrund soziodemografischer Daten. Mhm. Wie viel Prozent der Wählerinnen und Wähler mit diesem oder jenem Haushaltseinkommen und dieser oder jenen Familiensituation wählen diese oder jene Partei? Ja, das ist so eine der interessanteren Fragen. Da kann man schon mal darüber diskutieren. Und da wurde auch darüber diskutiert, ob das überhaupt personenbezogene Daten sind, ja, Aussagen über die Wahrscheinlichkeit einer Parteiaffinität. Also das ist das eine große Verfahren. Alle anderen Verfahren bewegen sich in einem, also das Höchste, was ich jetzt erinnere, fünfstelligen Bereich, ja, an Bußgeldern. Also so mal kurz ein paar Millionen, wie bei 1&1, wo das war, weil die Identifizierung beim Kundentelefonsupport nicht funktioniert hat, wäre hier undenkbar. Liegt aber auch an der Größe der Unternehmen, also an zwei Dingen. Einerseits, es gibt viel weniger Unternehmen, die entsprechende Umsätze generieren. Also die Wirtschaft ist noch viel kleiner und kleinteiliger als in Deutschland. Und es gibt auch eine politisch gewollte und von der Behörde wohl auch so gelebte Zurückhaltung, was die Bußgelder betrifft. Ja.
Also nicht auch so, dass die österreichische Datenschutzbehörde zum Start, also zum Beginn der Wirksamkeit der DSGVO, so eine Art Moratorium ausgesprochen hat und gesagt hat, wir werden jetzt erstmal gar keine Bußgelder verhängen, sondern wir werden erstmal beratend
oder auch das,
ja. Ja, da habe ich bis heute, höre ich das regelmäßig noch bei irgendwelchen Beratungen insbesondere, dass Leute sagen, ach, wären wir doch wie in Österreich, weil in Österreich zahlen ja die Unternehmen beim ersten Verstoß gar keine Bußgelder, und ich habe das nochmal nachgeschaut, und das findet sich ja, glaube ich, tatsächlich, die müssen uns gleich mal erklären, in Paragraph 11 des österreichischen Datenschutzgesetzes, insbesondere bei erstmaligen Verstößen wird die Datenschutzbehörde im Einklang mit 58 DSGVO, das überrascht mich dann auch, von ihren Abhilfebefugnissen insbesondere durch Verwarnungen Gebrauch machen. Also ich habe letztens noch von einem Geschäftsführer gehört, wirken Sie doch mal auf die deutsche Politik, dass wir auch eine solche Regelung kriegen und keine Bußgelder mehr zahlen müssen. Ich glaube, das ist aber ein bisschen falsch rezipiert
von. Nö, das würde in mehrfacher Hinsicht nichts nützen, selbst wenn man erfolgreich wäre damit. Denn erstens, also um mal mit dem richtigen Teil anzufangen, das war politisch so gewollt, also anlässlich der Umsetzung der DSGVO gab es einen Regierungswechsel und eine Nationalratswahl und einiges andere, so an nationalen Unwägbarkeiten, die dazu geführt haben, dass Österreich übrigens der einzige Staat, der seinerzeit gegen die Annahme der DSGVO im Rat war. Also es gab damals 27 Staaten, die für die DSGVO waren und einen dagegen. Der eine dagegen war Österreich. Und damals war Österreich dagegen, weil man der Meinung war, die DSGVO würde das hohe Datenschutzniveau in Österreich unterwandern. Man sah die DSGVO also als nicht streng genug an. Also von dieser Ausgangsposition kommend war man nach diesen Wahlen und nach dem Regierungswechsel und so weiter der Ansicht, dass das vielleicht doch alles nicht so toll ist, und hat dann so ins Gegenteil umgeschlagen und mit diesem Paragraph 11 eben versucht, noch bevor es richtig losgeht, das Bußgeldrisiko zu reduzieren und eben Erstverstöße sozusagen gratis werden zu lassen. One hit is for free. Ja. Das würde ich aber trotzdem den Deutschen nicht empfehlen, denn erstens ist schon mal hoch umstritten, ob das überhaupt europarechtlich zulässig ist. Deswegen auch dieser Verweis auf Artikel 58 DSGVO. Und zweitens, noch wichtiger, ist die Behörde von Beginn an auch offiziell, das kann man auch in dem Newsletter der Behörde nachlesen, der Ansicht, daran überhaupt gar nicht gebunden zu sein, wegen des Anwendungsvorrangs der DSGVO. Und die Behörde daher ausdrücklich für sich in Anspruch nimmt, auch bei Erstverstößen, die Anforderungen des Paragraphen 11 erfüllen würden, trotzdem auf was anderes auszuweichen als nur auf die Verwarnung. Würde also nichts nützen.
Und wird in der Praxis auch nicht so gelebt.
Wird in der Praxis insoweit gelebt, als das Sanktionenregime in Österreich weniger streng angewendet werden dürfte als in Deutschland, aber nicht unter dem offiziellen Segel des Paragraphen 11 DSG.
Mhm. Daran angeschlossen die Frage nach der Höhe der Bußgelder. Sie kennen ja dieses System in Deutschland, was ich sehr fragwürdig nach wie vor finde und was nach meinem persönlichen Empfinden viel zu hoch ist. Mhm. Gibt es so eine ähnliche Struktur auch in Österreich oder wird danach frei nach Schnauze Bußgelder?
Also die Grunderwägungen sind, soweit ich das überblicken kann, ähnlich wie in Deutschland, wobei es den Abstimmungsprozess zwischen den Behörden hier nicht geben muss, weil es nur eine gibt und die Behörde deswegen da weitgehend auch in sich selbst die entsprechenden Regeln schaffen kann, aber mit einem deutlich geringeren Ausschlag nach oben, ne? Also die Summen sind insgesamt, wie gesagt, deutlich niedriger. Hängt aber auch, nochmal gesagt, damit zusammen, dass wir also viel weniger große Unternehmen haben und schon viel weniger große Unternehmen, die entsprechende Verfahren vor der Datenschutzbehörde schon hinter sich haben.
Jetzt haben wir schon darüber gesprochen, dass es tatsächlich diese beiden unterschiedlichen Systeme gibt. Wir haben vorhin ein bisschen vom Föderalismus gesprochen. Also wir haben nun mal hier 18 Landesdatenschutzbehörden und in Österreich gibt es eine Datenschutzbehörde, die für alles zuständig ist. Was würden Sie denn sagen? Welches System würden Sie aus Ihrer Sicht und aus der Praxis raus bevorzugen?
Das ist schwierig, ja. Also
ich frage auch, dass die Debatte in Deutschland halt gerade so. Ja.
Also ich habe letzte Woche die Freude gehabt, wieder mal mit der Frau Thiel sprechen zu dürfen, die Landesbeauftragte für den Datenschutz in Niedersachsen, die dieses Thema auch angesprochen hat und die mit durchaus gut nachvollziehbaren Argumenten gegen eine Vereinheitlichung in einer Behörde argumentiert. Die Argumente in meiner Zusammenfassung jetzt sind, man ist näher an den Unternehmen dran, man kennt die Verhältnisse vor Ort, man ist auch besser in der Lage, auf Spezialitäten des jeweiligen Bundeslandes einzuwirken, in der Heterogenität der Behörden sich auf was zu einigen etc. Und auf der anderen Seite steht aus meiner Sicht das insbesondere in Deutschland sehr wichtige Argument, dass halt die Behörden seit mittlerweile 40 Jahren oder 50 Jahren nachvollziehbar in ganz vielen Grundfragen unterschiedliche Positionen einnehmen und der ohnehin schon sehr unbefriedigende Zustand, dass es wenig Judikatur gibt bei gleichzeitig sehr komplizierten Rechtsbegriffen und sehr komplizierten Rechtsfragen, dadurch noch verkompliziert wird, weil eben die Behörden total unterschiedliche Dinge zu Grundsatzsachen sagen und das nie wirklich geklärt wird. Also vielleicht ist daher der richtige Weg auch irgendwo in der Mitte, also bei der Behördenstruktur nicht unbedingt was zu ändern, aber vielleicht stärker als bisher darauf hinzuwirken, dass das zumindest einheitlich ist, was Sie sagen.
Na ja, gut, Sie haben ja die Datenschutzkonferenz, wo Sie wenigstens treffen und versuchen, gemeinsame Positionen zu finden. Ne? Und so wie ich das verstanden habe, Jörg, soll ja genau dieses Instrument dann gestärkt werden. Ne? Also das ist so dieser Mittelweg, der eventuell gegangen werden soll. Ja, und das natürlich ist auch viel mehr im Verbund mit der Europäischen Datenschutzkonferenz. Ne?
Ja, das muss es auch. Also ich würde das auch unterschreiben. Ich würde die Behörden lieber im Land behalten. Aber es darf halt nicht diese extremen Unterschiede geben. Also bei der Auslegung, und das ist auch als Datenschutzpraktiker wirklich störend. Weißt du, wenn das eine Bundesland erzählt dir das andere das und das dritte macht gar nichts, weil es irgendwie gerade die politische Maxime ist, die Landeskinder möglichst nicht mit Bußgeldern zu belästigen, habe ich in einigen Bundesländern den Eindruck. Das nervt extrem, aber ich bin auch nicht sicher, ob das alles besser wird und wir eine rosige Datenschutzzukunft haben, nur weil es nur eine Datenschutzbehörde gibt. Das glaube ich persönlich auch nicht. Es ist ja auch so, dass jetzt im Moment ganz viele Stellen zum Teil ja auch kreativ sich Lösungen überlegen und ist ja auch nicht alles schlecht ist. Also wenn ich mir sehe, was das ULD zum Beispiel früher gemacht hat und heute teilweise auch noch macht, dann war das ja irgendwas, was den Datenschutz als Ganzes auch gefördert hat. Und ich glaube, das wäre bei so einer einen zentralen, riesigen Stelle, die es ja dann wäre, wäre das nicht der Fall. Von daher wäre ich auch eher dafür, dass wir die behalten. Ich glaube auch ehrlich gesagt, dass das so bleibt.
Also ich glaube, dass die Deutschen da teilweise sehr neidisch nach Österreich gucken, wenn sie sowas erleben wie neulich wieder so eine Pressekonferenz, das war jetzt sogar in der Bundespressekonferenz, wenn Herr Kälber auftritt und gegen die Patientenakte wettert und sich Verstärkung holt in Form von ein paar Aufsichtschefs aus den Ländern und die dann völlig unterschiedliche Rechtspositionen da oben plötzlich vertreten, auf einem Podium. Ne? Der eine sagt, nö, wir sind für die Krankenkassen zuständig, wir regulieren die dann schon, und die anderen sagen, nö, doch nicht, wir sind doch nicht zuständig. Also in dem Fall war es Frau Thiel und Herr Brink, die widersprüchliche Aussagen innerhalb einer Pressekonferenz gemacht haben. Das war ein bisschen seltsam. Und die Unternehmen im Endeffekt, die Krankenkassen, die dann da sitzen und zuhören, die wissen überhaupt nicht, woran sie sind. Und die hätten das mit Sicherheit sehr gerne, dass die Behörden oder die Behörde mit einer Stimme spricht und dass man einfach ein bisschen Planungssicherheit auch hat, was das eigene Verhalten angeht.
Also wobei da ja noch dann dazu kommt, was Herr Vogur am Anfang gesagt hat, dass wir in Deutschland ja alle nur nach innen gucken. Mhm. Also das Ganze ist ja eine europäische Geschichte und ich habe nicht den Eindruck, dass irgendjemand in Deutschland zum Beispiel guckt, was Bulgarien macht oder Griechenland oder sonst irgendwer. Ich auch nicht. Ja. Ich sehe das nur häufiger mal, wenn ich das Bußgeld der Woche suche. Ja, wie wahnsinnig viel ist da in den anderen Ländern passiert und was für spannende Entscheidungen es da auch gibt. Was ich aber hier in der hiesigen Diskussion, ich vermute mal, dass es in Österreich nicht ganz anders ist, sich überhaupt nicht widerspiegelt.
Also was mich jetzt, um den Bogen nochmal zu spannen zum Anfang, schon nochmal interessieren würde, wir haben ja am Anfang gesagt, dass Sie, Herr Vogel, zu Beginn 2016, 2017 sich auch in Vorträgen immer sehr kritisch zur Datenschutzgrundverordnung geäußert haben, unter anderem deshalb, weil sie gemeint haben, das soll ein gemeinsames Playing Field generieren eigentlich und es soll Regeln innerhalb der Europäischen Union vereinheitlichen, von außen gar nicht zu sprechen. Aber selbst nach innen haben sie ja damals schon gesagt, es ist aufgrund von vielen Öffnungsklauseln und so weiter überhaupt nicht gelungen. Ist denn jetzt noch irgendwas zu retten oder ist das jetzt der Zustand, mit dem wir in den nächsten 30 Jahren zu kämpfen haben?
Also realpolitisch will ich nur daran erinnern, dass die DSGVO zurückgeht auf Umfragen und White Papers und so weiter aus dem Jahr 2010. Da hat das begonnen. So, also das heißt, und ich glaube, die meisten, die in dem Feld rumlaufen, erleben die DSGVO immer noch als neu. Also auch dieses Gespräch ist ja irgendwie davon geprägt. Ja,
geht mir auch.
Obwohl das, wovon wir hier reden, im Grunde in seinen politischen Vorwehen im Jahr 2010 spätestens begonnen, im Jahr 2012 vorgestellt, im Jahr 2016 verabschiedet, im Jahr 2018 anwendbar geworden ist. Ja. 10 Jahre sind schon mal ganz schnell vergangen. Und der typische Zyklus, in dem solche Dinge sich verändern, sind so 20, 30. Ne? Also wir haben noch nicht Halbzeit erreicht.
Und, ja, gut, so kann man sehen, ja.
Und 2010, nur noch mal zur Erinnerung, da war das Internet und die Welt schon noch ein bisschen anders. Da war man gerade sehr schick, wenn man irgendwie von Cloud geredet hat. Ja? Und diese Schere wird sich weiter auftun, glaube ich. Ja? Ich würde nicht sagen, dass das Kind jetzt total in den Brunnen gefallen ist und alles eine Katastrophe ist, aber ich glaube auch nicht, dass wir damit rechnen, dass übermorgen eine Alternative kommt, die sehr viel besser ist, sondern wir müssen mit dem jetzt schon noch eine Zeit lang irgendwie zu leben lernen. Und Klammer auf, skandalöserweise, Klammer zu, ist ja durch die DSGVO das eigentliche Gebiet, nämlich dieses komische Internet, ja gar nicht geregelt. Ne? Dieses komische Internet steht in einer Richtlinie und diese komische Richtlinie stammt bekanntlich aus einer Zeit, die noch viel, viel weiter zurückliegt, nämlich aus dem Jahr 2002. Ne? Also dieses komische Internet ist nach wie vor geregelt durch die Richtlinie über den Datenschutz in der elektronischen Kommunikation 2002, weil man sich immer noch nicht über die E-Privacy Regulation hat einigen können. Und vor diesem Hintergrund kann ich nur sagen, die Diskussion wird noch sehr viel lustiger werden, bevor wir über eine Reform der DSGVO ernsthaft nachdenken, wenn das mal kommt oder endgültig nicht kommt.
Ja. Naja, das war ja auch noch so eine absurde Geschichte, dass halt die E-Privacy-Regulierung ja eigentlich parallel kommen sollte, dann jetzt immer weiter verschoben wurde. Und dass wir deswegen halt diese Krücken haben, die jetzt so, womit du dich rumschlagen musst, Jörg, diese ganze Cookie-Regulierung, die jetzt abgeleitet wird aus der DSGVO, aber eigentlich doch da gar nicht reguliert werden sollte, ne, sondern eigentlich in der E-Privacy-Verordnung.
Ein großer Spaß in der Praxis. Gibt es die Cookie-Banner-Diskussion in der Form auch in Österreich?
Ja, die gibt's ja überall. Also natürlich gibt's die überall, weil sie ja letztlich eben auf diese Richtlinie 2002 zurückgeht und nationalstaatlich umzusetzen war und in Österreich zumindest teilweise auch im TKG umgesetzt ist und sich damit dann die Abgrenzung TKG versus DSG versus DSGVO in voller Breite ganz ähnlich wie in Deutschland zeigt. Ja. Und auch wir spielen die ganze Zeit hier, wie hat dieses Windows-Spiel geheißen? Minesweeper, ne? Minesweeper, ja. mit irgendwelche Cookie-Consent wegklicken, ne? So wie bei Minesweeper seinerzeit. Also das ist hier genauso.
Ja. Ja, das Schöne ist, wir kriegen jetzt ganz viele neue Banner, weil ja Google gerade seine Richtlinien ändert und wir jetzt überall neue, wunderschöne Fenster, Banner, Dinger bekommen. Bei uns wahrscheinlich auch irgendwann mal demnächst. Ja.
Mit dieser wunderbaren Aussicht, Jörg, würde ich ganz gerne die heutige Runde beschließen wollen. Danke für die optimistischen Schlussworte.
Ja, ich würde vielleicht noch eine allerletzte Frage, also mit dieser Außenblickgeschichte noch mal zu sehen.
Du hast heute die letzte Frage. Sonst
ja, los. Ja. Aus der Außenperspektive, was würden Sie den Datenschutzbehörden oder allen Menschen, die in Deutschland mit Datenschutz betraut sind, beschäftigt sind, gibt es da irgendwas, was Sie uns mitgeben würden, was irgendwie vielleicht in Österreich tatsächlich sehr viel besser läuft? Oder ist das nur irgendwie die allgemeine größere Gelassenheit vielleicht? Was würden Sie uns da mitgeben mit der Außensicht? Oder sind die Unterschiede einfach gar nicht so groß?
Also beides. Die Unterschiede sind gar nicht so groß, aber wenn man einen Professor fragt, dann hat man schon vertan, weil er dann immer irgendwas antwortet. Also ich würde sagen, ich würde den deutschen Diskutantinnen und Diskutanten gerne mitgeben, eine realistischere Selbsteinschätzung der Position der Stärke in dem ökonomischen Spiel, das gespielt wird. Und B, eine größere Bereitschaft, sich mit außerdeutschen Diskussionen zu beschäftigen.
Also dann bedanke ich mich jetzt ganz herzlich, Herr Professor Forgo, für die Zeit und einen lieben Gruß nach Wien.
Und danke ganz herzlich, hat mir großen Spaß gemacht.
Danke. Ich hoffe, dass Sie immer wieder unser Gast sind. Wäre toll.
Würde mich freuen. Ja, vielen Dank auch von mir und ja, bis irgendwann mal in Wien oder in Hannover.
Ja, mir bleibt nur noch ganz kurz auf unsere Kontaktmöglichkeiten hinzuweisen, wie immer. Wir haben eine Website, die heißt ct.de/Auslegungssache. Dort kann man uns kommentieren. Wir sind leider immer noch nicht fertig mit dem Website-Umbau, aber den gehen wir jetzt wirklich sehr demnächst an. Und dann gibt es die Möglichkeit, uns zu mailen an auslegungssache@ct.de. In diesem Sinne.
Wir versprechen, dass es schneller wird als die Änderung der DSGVO.
Ja, das tue ich hiermit auch. Dann zieht man meine gekreuzten Finger ein. Alles klar. Dann bis in 2 Wochen. Eine schöne Zeit bis dahin.
Und tschüss. Schützt eure Daten. Tschüss.